Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem bestürzenden Roman, der scharf abrechnet mit Familie, mit Gewalt, religiöser Doppelmoral und schildert, was das alles anrichten kann mit Menschen. Geschrieben hat das Buch Lea Dräger. Sie ist schon bekannt als Schauspielerin. Jetzt lernen wir sie als Schriftstellerin kennen. Hier in der Lesart. Willkommen allerseits. Im Deutschen Theater hat sie bereits einen klangvollen Namen, Lea Dräger. An vielen großen Häusern hat sie preisgekrönte Rollen gespielt. Derzeit gehört sie zum Ensemble des Maxim Gorki Theaters in Berlin. Auch als bildende Künstlerin ist sie in Erscheinung getreten. Und was sie da macht, hat einiges zu tun mit ihrem ersten Roman, den es jetzt gibt, Wenn ich euch verraten könnte. So der Titel. Lea Dräger ist im Studio. Willkommen, guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, guten Morgen.
Wenn ein Buch, Frau Dräger, mit einem Selbstmord anfängt, dann ahnt man nichts Gutes. An der Decke hängt ein alter Mann, ein Urgroßvater, der im Fortlauf der Geschichte immer nur als der Vater kursiv gesetzt wird. Was ist das für eine Figur?
Genau, in dem Buch beginnt es mit dem Selbstmord des Urgroßvaters. Das ist der Patriarch sozusagen in der Familie und der bringt sich um und der Großvater der Geschichte, der findet ihn und der steht sozusagen ja als der patriarchale Vater, der dann eigentlich durch das Buch in verschiedenen Generationen immer wieder vorkommt, also in der Generation des Urgroßvaters und des Großvaters.
Erzählt wird diese Geschichte von der 13-jährigen Urenkelin dieses Urgroßvaters in einer psychiatrischen Anstalt. Ist sie, wo man sie eingeliefert hat, weil sie weder isst noch spricht. Sie schreibt dann alles in ein kleines Notizbuch und auch hier ist Drama schon von vornherein angelegt, von Zwang, Unterdrückung, Gewalt. Ich muss sagen, Frau Dräger, ich habe von der ersten Zeile an mit Ihren Figuren gelitten, mitgelitten. Und dafür muss man sich als Schriftstellerin auch erstmal entscheiden. War Ihnen das von Anfang an klar, das muss ein Roman sein, der hart ist und wenig Trost spendet?
Nee, eigentlich hat sich das über die Themen ergeben. Also ich hatte diese krassen Themen halt, über die ich schreiben wollte und die ich halt wahnsinnig wichtig finde und worüber ich finde, man nicht mehr schweigen darf oder dass man es wirklich auch in seiner Ganzheit erzählt sozusagen. Und darüber hat sich das dann eigentlich ergeben, dass es so hart wurde. Es war jetzt nicht, dass ich unbedingt was Hartes schreiben wollte, sondern es wurde so hart. Genau.
Ich meine, es sind klar patriarchalische Gewaltstrukturen, die diese Familien durchziehen, diese ganze Biografie mit zum Teil entsetzlichen Szenen. Grundiert wird das auch von einer religiösen Moral, von einem ganz beinharten orthodoxen Katholizismus. Welche Rolle spielt der?
Genau, der Katholizismus ist vor allen Dingen in der Generation der Urgroßmutter und der Großmutter und des Urgroßvaters und des Großvaters spielt eine Riesenrolle. Also die sind sehr katholisch aufgewachsen. Und was mir daran wichtig war oder was ich beschreibe, ist halt, wie dieser Katholizismus benutzt wird, um ja patriarchale Gewalt zu begründen oder zu legitimisieren. Genau, und deswegen spielt er in den Generationen eine riesige Rolle. In der Generation dann der Urenkelin ist er gar nicht mehr so vorhanden, aber er ist noch so in den Denkstrukturen da.
Und sie hat in ihrem Krankenhaus-Gepäcktäschchen eine Marienstatue eingepackt bekommen.
Genau, das ist, weil die Großmutter gestorben ist. Und das ist noch die Generation, die so religiös war. Und es ist halt immer einerseits die Abgrenzung, andererseits auch ihr nah sein zu wollen, sodass sie diese Maria sozusagen von ihr mitgenommen hat in ihr Kinderzimmer und da stand sie und die wurde ihr sozusagen mit ins Krankenhaus gegeben. Mhm. Ja.
Mich hat Ihr Roman in dieser Hinsicht tief gepackt und erschüttert, Frau Dräger, weil ich nämlich auch so ultrakatholisch aufgewachsen bin. Meine Mutter war eine fanatische Katholikin und ich würde wirklich am Ende sagen, hat sie die Familie damit zerstört. Um das so zu beschreiben, was Sie da tun, habe ich gedacht, muss man das auch eigentlich selbst mal am eigenen Leib verspürt haben. War das so oder ähnlich bei Ihnen zu Hause?
Na, es ist eher eine Kombination. Also ich kenne dieses religiöse Denken schon tatsächlich aus den Generationen meiner Großmutter und so. Das kenne ich schon. Aber es ist auch sehr viel auch einfach über das Schreiben entstanden und die Recherche. Also es ist wirklich so eine Kombination, muss ich sagen.
Mhm. Ich meine, es sind im Roman natürlich die Frauen, also die Urgroßmutter, die Großmutter, die Mutter, die Tochter, die Töchter auch, die diese Moral als Gewalt erfahren.
Ja.
Und sie reagieren ganz unterschiedlich darauf, schmieden aber geheime Bündnisse untereinander. Wie sehen diese aus?
Genau, das ist, also mir war es wichtig zu zeigen, dass die einerseits natürlich total darin gefangen sind in diesem System. Und das ist einerseits so ein Bündnis, gerade in der Generation der Urgroßmutter und der Großmutter beschreibe ich das, indem sie sozusagen ihre Welt in diesem patriarchalen System mit diesem Vater, der halt sehr gewalttätig ist, sich irgendwie da so ihre Nische finden. Und die dient aber eigentlich dazu auch gleichzeitig, das zu, ja, irgendwie auszuhalten. Genau. Und gleichzeitig aber ist das auch eine Art von Schutzraum. Und das gibt es dann irgendwie in jeder Generation. So.
Und bei den Männern ist es auch interessant, wie sie die Patriarchen beschreiben, nämlich jetzt auch jetzt nicht nur als brutale Machtmenschen, sondern gleichzeitig irgendwie gestört durch Ängste und Taubheit auch.
Genau, das war mir auch sehr wichtig. Es beginnt eigentlich da mit diesem Bild, dass der Vater halt tot ist und der Großvater zum Vater wird. Und also das ist erstmal ein Bild von riesiger Angst. Also mir war wichtig, mit der Angst zu beginnen, der Patriarchen sozusagen. Und der Urgroßvater ist taub. Also ich habe versucht zu beschreiben auch gleichzeitig, warum werden die überhaupt dazu? Und wie sind auch die darin gefangen? Also wie sind sowohl die Frauen als auch die Männer in diesem System, aus dem sie irgendwie raus wollen, aber auch nicht können? Und ja.
Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind im Gespräch mit der Schauspielerin, jetzt Schriftstellerin Lea Dräger über ihren ersten Roman, Wenn ich euch verraten könnte. Wir haben uns schon, Frau Dräger, über den religiös-katholischen Untergrund des Buches unterhalten. Und dieses Motiv scheint mir auch stark verknüpft zu sein mit ihrer Arbeit als bildender Künstlerin. Es gibt von Ihnen eine Serie von Miniaturzeichnungen, 1000 ökonomische Päpste. Mittlerweile sind es bereits mehr als 5000. Wie ich gelesen habe, und auch Päpstinnen sind darunter. Demnächst gibt es eine Ausstellung davon in Berlin. Was ist da zu sehen auf diesen Miniaturen? Was ist das für eine Idee?
Genau, ich habe vor 7 Jahren damit begonnen, glaube ich, so lange ist das schon her. Ich habe die Figur des Papstes halt genommen, weil ich, also das Thema, was ich eigentlich auch im Buch habe, das war die Vorarbeit eigentlich, patriarchale Systeme halt untersuchen wollte. Und da eignet sich halt der Papst fantastisch, sieht man ja jetzt auch so, ne? Um erstmal ihn als Figur zu untersuchen, aber auch so hierarchische Strukturen. Und habe erstmal begonnen, diesen Papst als Figur halt zu untersuchen mit Porträts. Und daraus haben sich dann kleine Szenen entwickelt und irgendwann haben sich aus diesen kleinen Szenen hat sich der Papst halt in ganz verschiedene Figuren begeben und in Rollen und dann habe ich irgendwann die Päpstin auch reingenommen und dann habe ich wieder untereinander untersucht sozusagen die Figur des Papstes und die Figur versus Figur der Päpstin, die ich sozusagen gesetzt habe und die sich immer weiterentwickelt hat. Genau, und das sind ganz kleine Zeichnungen, so groß wie Briefmarken. Die zeichne ich mit Kuli, setze sie auf eine Postkarte und rahme sie ein.
Also ich habe mir welche angeschaut und ich habe sie bewundert für diese Miniaturarbeit. Ja, also das und wie präzise und drollig auch so gezeichnet sind. Sie haben jetzt gerade kurz schon erwähnt, ja, es war eine Vorarbeit zu Ihrem Roman. Inwieweit muss man sich das jetzt vorstellen, wie haben Sie den Übergang geschafft? Wann haben Sie gesagt, jetzt schreibe ich etwas und wie war das dann?
Das hat sich eigentlich parallel ergeben. Also ich mache auch die Zeichnung mache ich auch parallel weiter. Es war nur so, dass ich parallel in diese Familiengeschichten untersucht hatte und das Gefühl hatte, naja, eigentlich das Thema ist von diesem Buch ja eigentlich auch Schweigen zu brechen und dachte, dafür muss ich aber eigentlich Worte benutzen so. Und genau, darüber war das, war sozusagen, hat sich parallel ja entwickelt.
Ich meine, zu den patriarchalischen Gewaltfiguren kommt noch eine Struktur im Buch, würde ich jetzt mal nennen, die psychiatrische Struktur mit der Urenkelin. Ne? Mhm. Also sie spricht nicht, sie ist nicht, auch als Reaktion auf diese Familienbiografie, aber auch diese Motive, Essstörung, dann fängt sie an, sich selbst zu verletzen, sie beginnt sich zu schneiden. Zwischendurch habe ich echt gedacht, Frau Träger, oh, was denn noch alles, was mit dem armen Mädchen passiert. Also da haben Sie auch, ja, sind Sie nicht davor zurückgeschreckt, auch da sich richtig hineinzuversetzen in dieses Thema?
Mhm. Genau, das war sozusagen das zweite große Thema, weil ich diese beiden Themen, psychische Krankheiten, mit dem Thema halt so Familienstrukturen, die in sich halt teilweise total gewalttätig sind, verknüpfen wollte, weil das halt einfach auch oft zusammenhängt. So, ne? Und genau, und daher ist auch wieder so krass geworden, weil das Thema einfach so krass ist. Und mir war es halt einfach wichtig, das in seiner Echtheit und in seiner Ehrlichkeit darzustellen. Ja.
Ich habe mich zwischendurch gefragt, warum schreibt sie dieses Buch? Eigentlich, es hat jetzt keine Botschaft in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie so ein anklägerisches Buch wäre, seht her, wie schlimm es ist und die Gesellschaft und Tabus, an denen gerührt wird, sondern es liegt eigentlich nur da. Und ja, man hat so die ganze Zeit das Gefühl, das ist wahr. Ja. Obwohl es natürlich erfunden ist in literarischer Weise. Was hat sie selber angetrieben beim Schreiben?
Genau, es waren halt wirklich diese Themen, von denen ich dachte, das ist wichtig, halt das Schweigen darüber zu brechen. Und angetrieben insofern dann weiter, weil ich persönlich, das klingt ein bisschen paradox, aber es ist einfach so hart geworden. Aber für mich ist so eine Härte total wichtig, um Dinge zu ändern. Also ich habe das Gefühl, also ich denke, nur wenn man die Dinge auch auf den Tisch legt, kann man sie auch sehen und dann im nächsten Schritt wird es was anderes werden. So ist es für mich, also es klingt paradox, es ist total viel Hoffnung in diesem Buch. Mhm. Ja.
Das müsste man nochmal diskutieren. Also es ist grandios, wie Sie das entwickeln, Frau Träger, aber es ist wirklich schmerzhaft in jeder Zeile. Und dass diesem Buch eine Triggerwarnung vorausgeht, die wird eigentlich mit jeder Seite plausibler. Waren Sie eigentlich auch damit einverstanden? Ich bin mir nicht immer sicher, ob ich nicht ein bisschen gekränkt sein soll, wenn ich da gewarnt werde vorher, wie so ein kleines Kind, pass auf, was du da liest, oder ob es wirklich sinnvoll ist.
Ne, wir haben das lange überlegt, also ich und meine tolle Verlegerin, und dann ja, ich finde das eigentlich schon wichtig, dachte ich, weil das ist ja das Tolle an einem Buch. Man kann sich ja entscheiden, ob man es dann weiterliest. Und wenn Menschen merken, also traumatische Erfahrungen gemacht haben und es wirklich nochmal etwas Schlimmes ihn auslösen kann, wenn das halt die traumatischen Erfahrungen wieder beschrieben werden, können sie es wieder zumachen. Daher finde ich das eigentlich, ja, ich finde es eigentlich wichtig, dass man das macht.
Nun sind Sie eine arrivierte Schauspielerin, Frau Träger, eine bildende Künstlerin, jetzt eine Schriftstellerin. Ja. Mit Ihrem literarischen Debüt. Wird es damit weitergehen?
Ja, ich denke schon. Also es war, es ergänzt sich auch ehrlich gesagt toll, weil ich im Schreiben kann dann noch letztlich noch muss überhaupt keine Kompromisse machen. Und das habe ich jetzt daran entdeckt, was halt genial ist für mich so. Und das Schauspiel geht aber super damit. Und da kann ich wieder total draus schöpfen. So. Daher denke ich, die Dreierkombination funktioniert großartig.
Wenn ich euch verraten könnte, das ist der Roman von Lea Träger. Jetzt bei Hansa Blau erschienen mit 288 Seiten für 22 Euro. Danke ihr für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Träger. Alles Gute.
Ja, danke, dass ich da sein konnte.
Und Ihre Bilder, die Bilder von Lea Träger, die 1000 ökonomischen Päpste, die werden übrigens Ende April beim Gallery Weekend in Berlin ausgestellt.
Genau.
Es ist natürlich ein Gemeinplatz, dass ein Kind alleine großzuziehen mit vielen Problemen behaftet ist. Aus einer feministischen Perspektive allerdings kann das Alleinerziehen durchaus eine Form der Selbstbestimmung sein, meint die französische Journalistin Johanna Lusson. Und sie hat darüber einen Roman geschrieben, der heute in Frankreich im Verlagshaus Grasset erscheint. Und es ist ein deutsch-französisches Buch geworden. Und weil es nämlich nicht nur von Mutterschaft, sondern auch viel von Berliner Verhältnissen handelt, dort hat Johanna Lusson gelebt und gearbeitet. Unser Autor Leonardo Kahn hat Johanna Lusson jetzt aber in Paris getroffen, gerade mal wieder im Umzug.
Umzugskisten und Kinderspielzeug, soweit das Auge reicht. Die Schriftstellerin Joanna Luisson zieht in eine größere Wohnung nach Saint-Ouen, ein Kilometer nördlich vom Pariser Stadtviertel Montmartre. Seit über einem Jahr ist die französische Journalistin Mutter. In ihrem Debütroman Si je veux, auf Deutsch Wenn ich will, erzählt die Ende 30-Jährige, wie sie allein ihrem Kinderwunsch nachging. Die selbstbestimmte Mutterschaft sei Teil ihrer Emanzipation, erklärt sie.
Wir wurden in Frankreich durch Simone de Beauvoir stark geprägt. Die feministische Philosophin hat die Mutterschaft komplett abgelehnt und verachtet. Damals war das noch vollkommen berechtigt, doch heute sieht es anders aus. Wir haben diese Epoche noch nicht ganz verdaut, die Beauvoir-Zeit der 70er Jahre, in der eine Frau noch viel Mut brauchte, um zu sagen, nein, ich will kein Kind.
In ihrem Roman erzählt Joanna Luisson, wie sie sich von ihrem Mann trennte und 2017 für ihre Arbeit nach Berlin zog. Die Korrespondentin lernte über diverse Datingforen die Stadt und ihre Bewohner kennen. Ein Komponist aus Köln, eine israelische Akademikerin, ein Webdesigner aus Finnland. Tinder und OkCupid nutzte die Journalistin teils, um neue Partner und Partnerinnen zu finden, teils aus soziologischem Interesse, wie sie selbst schreibt. Sie fühlte sich in Berlin freier als in Paris.
Aber surtout, encore une fois, je trouve que Berlin est beaucoup plus libre que Paris.
Auch wenn sie die Stadt liebt und Deutschland ihre zweite Heimat ist, so scheut sie sich in ihrem Buch den deutschen Männern gegenüber vor keiner Kritik. Sie schreibt:
Le dating à Berlin, où j'ai vécu près de 4 ans, fut un enfer.
Das Dating in Berlin, wo ich knapp 4 Jahre gelebt habe, war die Hölle.
Ich möchte keinesfalls verallgemeinern und schon gar niemanden beleidigen. Trotzdem habe ich Folgendes oft erlebt. Ingos, Svens und Floriane, die sich vor einem Berg brüsten, den sie gerade bestiegen haben. Wenn sie sich am Meer in Szene setzen wollen, dann an der Ostsee, wo sie bei Sonnenuntergang ihren Blick über den Horizont schweifen lassen, um so den Eindruck zu vermitteln, sie würden gerade über den Sinn des Lebens meditieren. Dabei zählen sie im Kopf nur den Pfand auf die leeren Fritz-Limo-Flaschen, die sie noch wegbringen müssen. Einige Deutsche legen großen Wert darauf, ihren Sportsgeist und ihre Naturverbundenheit zu zeigen. Das macht sie jedoch nicht zu zarteren Menschen.
Ça n'en fait pas des êtres plus délicats que les autres.
Joanna Luisson zeichnet ein klischeebehaftetes Porträt der Berliner. Männer, die sich durch ihre Freizügigkeit und ihren hippen Umweltfanatismus profilieren. Obwohl die Autorin die Hauptstadt schätzt und Diskotheken wie den KitKat Club regelmäßig besucht, wittert sie im Trend zur Polygamie und zu offenen Beziehungen eine Gefahr.
Mais en revanche, je persiste à dire que dans les relations humaines,
in Berlin haben Beziehungen etwas sehr Individualistisches, Selbstbezogenes. Vielleicht liegt es daran, dass in Berlin jeder auf der Suche nach sich selbst ist. Es ist daher schwierig, sich auf eine Art romantisch zu verknüpfen. In der Tat führt mehr Freiheit nicht unbedingt zu besseren Beziehungen.
Das Buch endet mit ihren Erfahrungen als alleinerziehende Mutter in Deutschland. Hier stieß sie auf noch mehr Schwierigkeiten als bei ihren Eskapaden bei der Partnersuche, denn sie musste sich für viele ihrer Entscheidungen rechtfertigen. Warum braucht sie während der Geburt eine Periduralanästhesie? Wieso möchte sie ihr Kind nicht stillen? Warum wollte sie als junge Mutter direkt nach der Geburt wieder arbeiten? Das Stigma der Rabenmutter lastet schwer auf deutschen Frauen. Im französischen Sprachgebrauch existiert eine derart brutale Bezeichnung für eine Mutter nicht. Die langen Wartelisten für einen Kita-Platz in Berlin waren einer der Gründe, warum Joanna Luisson nach Paris zurückgezogen ist.
Ich neige zur Schwarzmalerei, doch ich habe wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin. Die Zahlen sprechen für sich. In Deutschland bekommt nur jede 5. Schwangere bei der Geburt eine PDA, hier in Frankreich jede 2. Geburt und Stillen sind in Deutschland Tabuthemen und leider hat sich der Diskurs rund um die Mutterschaft in den letzten Jahren kaum weiterentwickelt, da es weder eine politische noch eine mediale Debatte dazu gibt. Das Thema existiert sozusagen nicht.
Heute arbeitet Joanna Luisson als stellvertretende Chefredakteurin im Gesellschaftsressort von Libération, die Tageszeitung, für die sie knapp 4 Jahre von Berlin aus schrieb. Auch wenn sie die Stadt aus einer feministischen Perspektive kritisiert, bleibt sie den Menschen dort und der Kultur sehr verbunden. Ihre ersten Worte zu ihrem Neugeborenen waren auf Deutsch. In ihrem Wohnzimmer hängt eine 2 Meter große Deutschlandkarte. Das Interview endet abrupt. Die Autorin muss sich beeilen, denn sie muss ihre Tochter von der Kita abholen.
Die französische Autorin Joanna Luisson, Porträt von Leonardo Kahn, ihr Roman Si je veux erscheint heute im Verlagshaus Grasset.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und jetzt mit neuer Literatur aus Frankreich noch einmal von Chloé Delhomme, einer Schriftstellerin aus Paris, Ende 40, in ihrer Heimat sehr bekannt. Über 30 Bücher hat sie geschrieben, nur sehr wenig ist allerdings ins Deutsche übersetzt. Jetzt gibt es endlich wieder ein neues bei uns, Das synthetische Herz, so der Titel des Romans. Und im Studio ist unsere Lesart-Kollegin Miriam C. Chloé Delhomme ist ein Pseudonym, Künstlername habe ich gelesen, hochliterarisch gebildet nach Figuren von Boris Vian und Antonin Artaud. Und dieser Roman, Miriam, handelt auch viel von Literatur, von Büchern und dem Büchermachen, nicht wahr?
Ja, das schon. Allerdings handelt der gerade nicht von so edlen oder hehren Zielen beim Büchermachen, sondern Chloé Delhomme schreibt eine Satire darauf, wie der gesamte französische Literaturbetrieb, und der ist ja dem Deutschen gar nicht so unähnlich, ein um die andere Saison auf die großen Literaturpreise geiert. Also in jedem Verlag hofft man da im Herbst dann darauf, wenigstens einen Titel auf die Nominierungslisten zum Prix Goncourt, zum Prix Médicis zu bringen. Und alle die AutorInnen, die das nicht schaffen, sondern die dann ausscheiden aus dem Preisrennen, Delhomme vergleicht das auch mit einem Pferderennen, die schickt man dann ganz schnell zurück in den metaphorischen Stall. Also die speist man als Verlag dann noch mit so ein paar Lesungen in der Provinz ab, aber viel mehr Mühe investiert man da dann nicht mehr.
Jetzt bin ich aber auf die Story gespannt. Das synthetische Herz. In Frankreich soll es ein Riesenpublikumserfolg gewesen sein, auch schon preisgekrönt. Was trägt sich denn zu?
Also im Zentrum vom Buch steht eine Frau, die dann diese ganzen Tränen von den enttäuschten Debütanten, von den gefallenen Star-Autorinnen trocknen muss, die aus diesem Preisrennen eben ausgeschieden sind. Adelaide Bettel heißt die Frau. Sie ist 46 Jahre alt und sie arbeitet in der Presseabteilung von einem großen, auch sehr angesehenen Pariser Verlag. Adelaide ist da sehr gut in dem Job, also sie darf auch die ganz großen Namen im Verlag betreuen. Aber, und das zeichnet sie eben aus, Adelaide hängt sich auch rein für alle die AutorInnen, bei denen es noch nicht so gut läuft. Also da telefoniert sie dann den Literaturredaktionen hinterher und versucht, dass die dann doch noch eben das Buch besprechen. Oder in einer Buchsaison, da hat sie ja so einen leider sehr uncharismatischen Debütanten unter ihrer Fittiche und für den organisiert sie dann so als letzte Chance ein Fotoshooting für Social Media und da soll dann der Autor so posieren mit nacktem Oberkörper und Lederjacke und die Unterhose nur so verdeckt von seinem aufgeklappten Buch. Dem Buch hilft das dann alles gar nicht so viel und ähnlich erfolglos läuft es dann eben auch in Adelaides Liebesleben. Also sie hat sich gerade getrennt nach vielen Jahren von ihrem Partner und muss in eine kleinere Wohnung ziehen und ist dann eben auf Partnersuche und merkt dann sehr schnell so, wenn man auf die 50 zugeht, da ist es gar nicht mehr so einfach. Da ist man für viele Männer, wie sie es erlebt, dann einfach unsichtbar.
Das klingt ja schon mal turbulent literarisch. Wie erotisch könnte eine witzige Mischung sein, ist es das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viel gelacht, besonders eben bei diesem sehr böse, zugespitzten Blick auf den Literaturbetrieb, auf die Verlagsbranche. Und die Komik ergibt sich eben gerade daraus, dass diese beiden Märkte, von denen hier die Rede ist, also der Buchmarkt und der Datingmarkt, dass die so nebeneinander gestellt werden und sich dann immer gegenseitig entlarven in dem ganzen Zirkus. Also in beiden immer dieses Spiel aus Anbieten und Vorführen und dann große Hoffnung und dann meistens eben doch die Enttäuschung.
Mhm. Man weiß ja auch in Deutschland, dass der Literaturbetrieb so eine Männerdomäne ist. Ne? Manchmal sagt man auch, du eine letzte harte Bastion, obwohl die Frauen die meistens eben die Pressevertretung machen. Wie dieser Heldin erinnert man sich ja wirklich auch vielleicht an eigene Strukturen. Ist das auch ein Frauenroman, ein feministischen Appell, Empowerment, Selbstermächtigung?
Ja, also das ist schon so ein Aspekt, der auftaucht. Also Adelaide beobachtet das auch, ne? In der Presseabteilung, wo sie arbeitet, da sind eben viele Frauen und dann je höher es geht, von Lektorat bis Aktionärsversammlung, da dominieren dann doch die Männer. Und so eine Art feministische Gegenwelt, wenn man es so nennen will, das sind Adelaides Freundinnen. Das sind vier sehr selbstbewusste, selbstständige Frauen. Die gehen alle auf die 50 zu und die halten dann immer so zueinander. Also wenn die Beziehungen zerbrechen, sind die füreinander da. Nur auch eben an der Stelle bleibt der Roman. Und deswegen würde ich mich so ein bisschen schwer tun, damit das so als Selbstermächtigung zu sehen oder Empowerment. Das bleibt immer noch eine Satire. Und es gibt so eine sehr böse Erzählstimme, die macht dann auch vor diesen Frauen keinen Halt. Ich finde das aber eher eine Stärke als eine Schwäche von diesem Roman.
Ist es eine Entdeckung, diese Chloé Delhomme? Sie ist bekannt in Frankreich und hat so viel geschrieben, wie gesagt, aber bei uns kennt man fast noch gar nichts. Ich meine, es gibt noch viele unübersetzte Romane von ihr.
Ja, das auf jeden Fall. Also den Roman kann ich sehr empfehlen. Man darf sich da vielleicht nicht so einen psychologischen Roman vorstellen. Also das ist eine Satire, da ist vieles modellhaft erzählt, hat dann aber auch ein sehr schönes und das dann vielleicht doch emanzipatorisches Ende. Also der Verlag, in dem Adelaide arbeitet, der wird dann so verkauft an internationalen Konzernen. Da gibt es dann eine gestrickte Gewinnorientierung und Adelaide soll dann auf einmal so ja, blöde Käsebücher, irgendwie Bildbände über Käse so betreuen. Das passt ja da natürlich gar nicht. Da kündigt sie dann und fängt stattdessen in einem kleinen Verlag an. Also da macht sie Schluss mit dem ganzen Zirkus und eben auch im Liebesleben, das verrate ich dann noch, entsagt sie dann auch diesem ganzen Zirkus, also dem Zirkus in der Literatur und dem Zirkus in der Liebe.
Könnte auf jeden Fall ein Hit im Literaturbetrieb schon werden. Dankeschön, Miriam C. über das synthetische Herz von Chloé Delhomme, erschienen auf Deutsch im Liebeskind Verlag, übersetzt von Claudia Steinitz mit 160 Seiten für 20 Euro. Mehr zum Roman, zur Autorin lesen Sie wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Zu meinen gruseligsten Kinderfilmerfahrungen gehörte Die Zeitmaschine, der alte Science-Fiction-Film, wo ein Mann in Vergangenheit und Zukunft reist. Und so schauerlich waren etwa die Morlocks-Wesen im Untergrund. Und wie verwegen sah dieses Gerät aus, diese Zeitmaschine. Ich fand's super. Erst viel später habe ich gelernt, dass dieser Film nach einem Roman von H.G. Wells gestaltet war. 1895 schon erschienen. Es war das Debüt des britischen Schriftstellers und ja, viele andere große Erfolge, etwa Der Krieg der Welten, schlossen sich an. Die Zeitmaschine wurde schnell zum Klassiker und jetzt kann man sie akustisch erleben in einer musikalischen Lesung des Schauspielers Dominik Raake. Andi Hörmann verrät uns, ob sich das anzuhören lohnt.
Ich holte Atem, biss die Zähne zusammen, fasste den Vorwärtshebel mit beiden Händen und schon ging es mit einem dumpfen Schlag los.
Ein pulsierender Beat untermalt die erste Zeitreise. Ein namenloser Reisender fährt in die Zukunft, genauer in das Jahr 82701.
Ich sah mich um. Ich saß auf Gras, das ein kleiner Rasen in einem Garten zu sein schien. Eine kolossale Gestalt, offenbar aus irgendeinem weißen Stein gemeißelt, ragte undeutlich durch den nebeligen Guss über den Rhododendren auf. Aber sonst war nichts von der Welt zu sehen.
Die Welt in H.G. Wells' 1895 erschienenen Roman Die Zeitmaschine wird von zwei gegensätzlichen Arten von Lebewesen bewohnt, den oberirdisch lebenden Eloi und den unterirdisch vegetierenden Morlocks.
Es gab keine Zeichen von Eigentumsrechten, kein Zeugnis der Landwirtschaft. Die ganze Erde war ein Garten geworden.
Blühende Unschuld auf der Erde und fahles Zombie-Reich im Untergrund. Wenn man so will, Paradies und Hölle. Und dazwischen kämpft der Zeitreisende gegen die Kannibalen aus der Unterwelt und für die Emanzipation der Unschuldigen. Nur als Nahrung für die Morlocks gehaltenen Eloi. Doch dann das große Entsetzen.
Die Zeitmaschine war fort. Sofort blitzte mir die Möglichkeit auf, dass ich meine eigene Zeit verlieren könnte. Dass ich hilflos in dieser fremden neuen Welt bleiben müsste. Ich fühlte, wie mich der bloße Gedanke am Halse packte und mir den Atem abschnitt.
Eine dumpfe Kickdrum reicht, um Spannung zu erzeugen. Wieder pochende Herzschlag eines Gejagten. Überhaupt illustriert die Musik in dieser Lesung den Puls des Textes ganz dezent. Es gibt keine Dialoge. Aus dem Roman wird eine Kurzgeschichte, die in nur 80 Minuten erzählt wird. Und wie? Dominik Raake spricht kraftvoll mitreißend.
Ich fühlte, wie soll ich es ausdrücken? Denken Sie sich, Sie fänden eine Inschrift, die hier und dort Sätze in ausgezeichnet klarer Sprache enthielte und unter sie geschoben andere, die aus Ihnen absolut unbekannten Worten, ja Buchstaben bestände. Nun, so etwa stellte sich mir die Welt von 802.701 dar.
Die zurückgenommen, perkussiv pulsierende Musik von Stefan Weinzierl funktioniert mit ihrem retrofuturistischen Touch richtig gut. Diese konzertante Hörbuchinszenierung ist durchaus gelungen. Schade nur, dass sich der ein oder andere Schnittfehler in der Produktion befindet. Das lässt einen unangenehm stolpern, wenn etwa ein Verb hörbar nachträglich hineinmontiert wurde oder auch mal ein Konsonant am Wortende fehlt.
Mich ergriff panische Furcht.
Solche Fehler dürfen bei einer so prominent besetzten Produktion nicht sein. Aber dennoch, die auf ihre Essenz reduzierte Geschichte lebt durch die starke Stimme von Dominik Rake und die sanften Töne von Stefan Weinzierl. All das macht Lust darauf, diese musikalische Lesung live zu erleben.
Mit kleinen Macken also. Die Zeitmaschine nach H.G. Wells als Hörbuch im Buchfunkverlag erschienen für 15 Euro. Live anhören kann man sich das übrigens ab dem 17. Februar im Zeiss Planetarium in Berlin an 3 Tagen und weitere Termine folgen dann im Frühjahr in Hamburg, Remscheid und Bad Oeynhausen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Fritz Müller. Von Beruf arbeite ich in der Windbranche und bin auch ein fleißiger Buchleser. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist von Suzanne Modet, dem Tod davongelaufen. 9 junge Frauen, die waren auf einem sogenannten Todesmarsch kurz vor Ende des Krieges. Die Nazis haben sie dann noch zu Tausenden aus den Konzentrationslagern weggetrieben, um sie zu ermorden. Oder viele sind bei Kälte und Hunger sowieso gestorben. Diese 9 Frauen haben dann überlegt, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollen zu überleben, dann müssen sie fliehen. Das ist ihnen gelungen. Das waren dann 10 Tage, bis sie dann zu den Alliierten vorgestoßen sind. Die Autorin war selbst bei dieser Flucht dabei. Die hatten ein bisschen Papier und einen Stift sich organisieren können. Und sie hatte schon damals den Auftrag, sich Notizen zu machen. Eigentlich nur gedacht für die Familien. Durch mehrere Zufälle ist es dann veröffentlicht worden. Also das Buch hat mir wirklich sehr gefallen und ich kann es nur weiterempfehlen. Man muss sich mit solchen Themen einfach auseinandersetzen. Und umso schöner, wenn eine Flucht gelungen ist.
Aus Berlin kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Fritz Müller, der von diesem Buch beeindruckt war, dem Tod davongelaufen, wie 9 junge Frauen dem Konzentrationslager entkamen. Geschrieben von Suzanne Modet im Verlag Assozian A, erschienen, übersetzt von Ingrid Scherf und 128 Seiten kosten 16 Euro.